Hallo und herzlich willkommen zu Küchenpsychologie, dem Podcast über Psychologie und Veganismus und dem Podcast über das menschliche Erleben und Verhalten in der Küche. Ich bin Caroline, Psychologiestudentin und ich möchte dich, ganz egal ob vegan oder nicht, hier dazu einladen, eine neue Perspektive auf das Thema Veganismus zu bekommen. Denn ich wünsche mir einfach, dass wir mehr Offenheit und Verständnis in Gesprächen über Veganismus haben und dass sich immer mehr Menschen dazu entscheiden können, zu dieser wunderschönen Bewegung dazugehören zu wollen. Und ich denke, dass wir mit ein paar spannenden psychologischen Theorien, einer Prise Neugierde und vor allem ganz, ganz viel Bereitschaft zur Selbstreflexion uns besser in Gesprächen über Veganismus in unser Gegenüber hineinversetzen können. Also wie nimmt die andere Person die Welt wahr? Was sind die Bedürfnisse? Was sind die Bedenken? Und so können wir einfach viel besser aufeinander eingehen und ich hoffe, dass es auch mir hier im Podcast gelingt, auf dich einzugehen, ganz egal an welchem Punkt du gerade stehst mit deiner Auseinandersetzung mit dem Veganismus und dass es mir vielleicht sogar gelingt, dir einen kleinen neuen Gedankenimpuls mitzugeben. Ich habe mich entschlossen, das Thema von heute in zwei Folgen aufzuteilen, weil es sonst einfach ein bisschen zu umfangreich wird und ich denke, dass es ein bisschen schwierig ist, über eine zu lange Zeitspanne bei so intensiven Themen wirklich aufmerksam zu bleiben. Deshalb werden wir einfach das in zwei Themen aufspalten. Es geht um das Handlungs- und Problemwissen. Und das sind zwei unterschiedliche Arten von Wissen, die man eigentlich in der Umweltpsychologie so unterscheidet. Und ich denke, diese beiden Folgen werden besonders für die VeganerInnen und auch für die VegetarierInnen unter euch interessant, denn es geht ganz viel darum, welche Arten von Wissen wir in Gesprächen an unsere Mitmenschen weitergeben, was wir dabei beachten sollten und dass wir uns darüber einfach mal explizit bewusst werden und versuchen, das zu optimieren. Ich habe als Quelle von heute besonders ein Buch über Umweltpsychologie benutzt und ausgesucht. Dieses Buch heißt Psychologie im Umweltschutz, das Handbuch zur Förderung nachhaltigen Handelns. Das Buch wurde geschrieben von Karen Hamann, Anna Baumann und Daniel Löschinger. Und dieses Buch kann man sogar kostenlos im Internet lesen und es ist wirklich sehr, sehr spannend. Man bekommt da sehr gute Impulse zum Thema klimafreundlichem Verhalten. Das ist ja ein Thema, wie ihr vielleicht auch schon wisst, das mir auch sehr wichtig ist und wo ich mich selbst gerade auch auf so einer Entdeckungsreise befinde und versuche, immer klimafreundlicher zu leben und meinen Lebensstil an vielen Stellen eben mal zu hinterfragen und zu überarbeiten. Der große Vorteil der Umweltpsychologie ist einfach, dass es dazu verhältnismäßig oder zumindest im Vergleich zum Veganismus recht viele Untersuchungen eben schon gibt und dass man meiner Meinung nach ziemlich viele Parallelen ziehen kann aus diesen Untersuchungen zum Thema Veganismus. Nicht nur, dass der Veganismus auch zum Thema Nachhaltigkeit natürlich gehört, aber es geht insgesamt bei beiden Themen um die große Frage, wie wir es schaffen, einen gesellschaftlichen Wandel im Lebensstil herbeizuführen und wie dabei zum einen natürlich die einzelnen Menschen erst einmal ihr Verhalten ändern müssen in einer Umgebung, die dieses Verhalten aber überhaupt nicht begünstigt. Also unsere Umgebung ist ja momentan einfach so ausgelegt, dass wir viele tierische Produkte zu uns nehmen, wenn wir uns jetzt nicht aktiv und bewusst dagegen entscheiden. Und genauso ist unsere Umgebung auch darauf ausgelegt, dass wir einen Lebensstil führen, der verheerende Auswirkungen auf unsere Umwelt hat und mit dem wir ja einfach Auswirkungen auch produzieren, die wir überhaupt gar nicht begreifen können in ihrem Ausmaß, aber die uns in Zukunft definitiv noch ziemlich in Rechnung gestellt werden. Also es geht darum, wie kann man jeden einzelnen Menschen dabei unterstützen und fördern, dass er sich für einen nachhaltigeren und ethischeren Lebensstil entscheidet. Wenn du es jetzt hier im Hintergrund rumsen hörst, dann liegt es daran, dass ich mit meiner Hand auf den Tisch schlage, weil ich so emotional bei diesem Thema bin. Ich finde das einfach unglaublich wichtig, an dieser Stelle an die Selbstverantwortung zu appellieren und zu sagen, ja, wir haben diese ungünstigen Bedingungen im Außen und trotzdem befreit uns das nicht von unserer eigenen Verantwortung, uns nachhaltig und ethisch zu verhalten. Denn dieses Verhalten hat ja auch wieder Rückwirkungen auf die Umwelt und macht es immer mehr Menschen letztendlich so immer einfacher, sich auch genauso zu verhalten, wie wir das jetzt momentan vielleicht unter ein bisschen erschwerten Bedingungen tun. Und gleichzeitig kann aber der Einzelne auch nur einen begrenzten Einfluss nehmen, das ist ja ganz klar, indem er jetzt sein eigenes Verhalten verändert, weil wir müssen einfach viel größer denken, um eine größere Wirksamkeit auch zu erzielen, wenn wir wirklich was bewegen und verändern wollen. Weil jetzt mal ganz drastisch ausgedrückt, natürlich ist es super, wenn sich jemand total umweltbewusst verhält und in allen Bereichen das absolute Maximum unternimmt, um einen geringen CO2-Fußabdruck zu haben. Also man kann ja wirklich sehr, sehr viel tun und man kann sehr viele Einschränkungen auch persönlich eingehen, um darauf zu achten, umweltbewusst zu sein. Aber eine einzige Person, die sich so verhält und dafür subjektiv empfunden auch vielleicht sogar viel aufgibt, das reicht nicht aus. Wir müssen als Kollektiv einfach besser darin werden, uns umweltfreundlich zu verhalten. Und das ist auch viel effektiver, wenn wir als Kollektiv Maßnahmen unternehmen, die viel bringen, als wenn jetzt eine einzelne Person ihren Lebensstil komplett einschränkt. Und genauso reicht es mir als Veganerin auch nicht zu wissen, dass ich keine Tiere mehr töte, weil ich will in einer Gesellschaft leben, in der alles darauf ausgerichtet ist, dass genau dieses Verhalten für alle Menschen möglich und selbstverständlich wird. Also ich will, dass in jeder Institution das genauso fest wie in mir verankert ist. Und wenn du vegan bist, dann wird dir das bestimmt genauso gehen. Also wir haben immer diese zwei Ebenen, die wir mit berücksichtigen müssen, die individuelle und die gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Ebene. Und da gibt es natürlich dann auch wieder die Wechselwirkungen. Ja, das ist einfach in der Umweltpsychologie genauso und die Umweltpsychologen haben sich also darüber schon ganz, ganz viele Gedanken gemacht und deshalb denke ich, man kann in diesem Handbuch eben sehr, sehr viel auch über den Veganismus lernen und Ideen bekommen, wie man genau diese Herausforderungen meistern kann, auch wenn es sich nicht explizit auf den Veganismus bezieht. So, genau. Und in der Umweltpsychologie oder in diesem Handbuch über Umweltpsychologie wird eben unterschieden in Problemwissen. Das ist Wissen über eine bestimmte Problematik, zum Beispiel über die gefährdete Umwelt oder über Missstände in der Tierindustrie. Also das Wissen, wie viel Leid zum Beispiel hinter der Kuhmilch steckt und so weiter. Das alles würde man unter Problemwissen fassen, also eigentlich Fakten. Und dann unterscheidet man auch in Handlungswissen. Das ist Wissen über Verhaltensweisen, die helfen könnten, diesen Problemen entgegenzuwirken. Also wie man sich zum Beispiel umweltschützend verhält oder wie man eben den Tieren hilft. Wie man Tierleid für das eigene Essen vermeidet, aber eben auch, wie man zum Beispiel überhaupt ein veganes Gericht kocht. Das alles würde unter Handlungswissen fallen. Und im Handbuch werden verschiedene Studien zitiert, und das finde ich jetzt super spannend, die darauf hinweisen, dass eine reine Wissensvermittlung, also das alleinige Präsentieren von Informationen und das Aufklären über die Probleme, dass das nicht immer zu einer Verhaltensänderung führt. Wir sind damit ja auch schon in Kontakt gekommen. Also vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge Handeln Menschen nach Gründen oder suchen die Menschen Gründe für ihr Verhalten? Da habe ich euch eine Studie von Piazza und Lonen 2016, in Klammer, hoffentlich habe ich die Namen richtig ausgesprochen, Klammer zu, vorgestellt. Und es ging darum, dass Versuchspersonen in der Studie sagten, man soll ein Tier nicht essen, wenn es als besonders intelligent beschrieben wurde. Das hat jetzt aber nur für die Tiere gegolten, die die Versuchspersonen gewöhnlicherweise auch nicht essen. Wenn jetzt aber ein Schwein als sehr intelligent beschrieben wurde, was eben in manchen Kulturen als essbar gilt, dann führte das nicht dazu, dass die Person dachte, man sollte das Schwein nicht essen. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich es gut zusammenfassen konnte. Wenn du dich nicht daran erinnerst, dann hör einfach nochmal in diese Folge rein. Und wir haben schon dort gesehen, manchmal reicht es anscheinend nicht, die reine Information zu präsentieren. Allein deshalb ändern Menschen nicht immer ihr Verhalten. Der Zusammenhang zwischen Grund und Handeln ist nicht unbedingt so linear und nur in eine Richtung gehend, wie wir das im Alltag oft annehmen. Und jetzt kommen wir nochmals zurück zu diesem Handbuch Umweltpsychologie. Da sagen die Autorinnen eben, Problemwissen führt nicht automatisch zu Verhaltensänderungen und sollte daher immer in Kombination mit Handlungswissen vermittelt werden. Problemwissen ist aber trotzdem auf jeden Fall eine wichtige Komponente, um eben zu begründen, warum es überhaupt nötig ist, das Verhalten zu ändern. Und in der heutigen Folge, die ich dem Problemwissen widme, möchte ich euch die Tipps vorstellen, die die Autoren dann eben präsentieren, wie man Problemwissen möglichst gut vermitteln könnte. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann nochmal alles zum Thema Handlungswissen anschauen und überlegen, wie man das gut kombinieren könnte. Und zwar werde ich diese Tipps zum Problemwissen natürlich wieder direkt auf den Veganismus übertragen. Wir werden uns heute die Aufmerksamkeit, die Involviertheit, Ehrlichkeit und Widerlegen von Gerüchten anschauen. Um Problemwissen zu vermitteln, sagen die Autoren, braucht es natürlich erstmal Aufmerksamkeit. Das klingt zwar logisch und vielleicht auch irgendwie trivial, aber es lohnt sich trotzdem darüber nachzudenken. Weil ich glaube, gerade wir VeganerInnen befinden uns sehr oft in der Situation, dass Veganismus zur Sprache kommt und wir anfangen, andere Leute aufzuklären. Aber die Situation ist eigentlich überhaupt nicht so, dass die andere Person aufmerksam ist oder sein kann. Also nehmen wir als Beispiel, deine Eltern kommen nach der Arbeit müde nach Hause und ihr steht zusammen in der Küche. Haben sie dann wirklich die nötige Aufmerksamkeit, mit dir über dieses wirklich wichtige Thema zu sprechen? Oder redest du mit einer Person, die sich gerade über etwas aufregt, zum Beispiel über einen unverschämten Veganer oder eine Veganerin, der sie belehrt hat? Natürlich, finde ich, liegt es einem dann selbst als Veganer oder Veganerin nahe, näher auf dieses Thema einzugehen. Aber die andere Person regt sich ja gerade auf. Hört sie dann wirklich zu? Ist sie wirklich aufmerksam? Ich denke eben nein. Und einen aufmerksamen Zuhörer oder Zuhörerin zu haben, müssen wir uns also bewusst darüber sein, ob wir uns gerade überhaupt in der richtigen Situation befinden oder ob es vielleicht auch eine Option wäre, für das Gespräch einen anderen Zeitpunkt abzuwarten. Weil ich finde einfach, das Thema Veganismus ist es wert, die volle Aufmerksamkeit der Personen zu bekommen. Und mehr ist nicht unbedingt besser. Es kann, finde ich, besser sein, einmal ein sehr aufmerksames Gespräch zu führen, als bei jeder Gelegenheit, bei der das Stichwort fällt, sofort darauf anzuspringen und vielleicht irgendwie ungute Vibes rauszusenden, die die Personen eher vom Veganismus wegpushen. Dann gehört zu dem Thema Aufmerksamkeit natürlich auch dazu, wie wir die Aufmerksamkeit des Gesprächspartners an uns binden. Also die Autoren dieses Handbuchs schlagen da zum Beispiel vor, dass man Bezug auf aktuelle Vorfälle nehmen könnte und dass man interessante Fragen stellt, die das Gegenüber zum Nachdenken bringen. Damit könnten dann zum Beispiel Wissensfragen gemeint sein. Zum Beispiel, hast du schon mal gehört, wie viele Tiere weltweit pro Jahr geschlachtet werden? Oder weißt du, warum VeganerInnen sagen, dass auch für Milch- und Eiertiere sterben müssen? Ich frage mich an dieser Stelle dann auch, ob moralische Fragen diesen Zweck ebenfalls erfüllen könnten. Und ehrlich gesagt ist das eine Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Ich würde mich deshalb eigentlich sehr darüber freuen, an der Stelle mal von deinen Erfahrungen zu hören. Schreib mir gerne, wenn dir dazu was einfällt. Weil man sieht es ja tatsächlich öfter auf YouTube und so weiter, wenn VeganerInnen so Outreach-Gespräche führen, dass dieses Stellen von Fragen zu der persönlichen Meinung oder zu moralischen Vorstellungen eine sehr, sehr beliebte Strategie ist und dass das dann auch oft zu wirklich guten Gesprächen führen kann. Aber bei mir selber habe ich eigentlich eher gemerkt, dass das nach hinten losgeht und zwar ziemlich. Also ja, ich meine, wenn ich so eine Frage stelle wie, findest du es denn moralisch in Ordnung, einer Mutterkuh ihr Kalb wegzunehmen und sie dann so lange auszubeuten, bis ihr Körper völlig abgenutzt ist und sie stirbt? Naja, ihr könnt euch schon denken, wie da die andere Person darauf reagiert. Und selbst wenn ich versuche, diese Frage weniger drastisch zu formulieren, was mir selber auch schon schwer fällt, selbst dann führt es meistens dann eher noch zu Abwehr und Rechtfertigung, so à la Reduzierung der kognitiven Dissonanz. Aber genau, ich weiß wie gesagt auch, dass das bei einigen funktioniert und vielleicht muss man da einfach wirklich üben, den richtigen Ton zu treffen. Und vielleicht kommt es auch auf die Person an, mit der man da gerade spricht und auf den Standpunkt, auf dem sie gerade schon mit dem ganzen Thema Veganismus steht. Es ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Kommen wir zum zweiten Punkt. Neben Aufmerksamkeit braucht es für das Vermitteln von Problemwissen auch Involviertheit. Ich denke, das ist auch klar, weil der Person muss ja deutlich werden, was das, was wir ihr gerade erzählen, mit ihr überhaupt zu tun hat, warum sie das zu interessieren hat. Aber gleichzeitig sollte es ja auch nicht direkt anklagend sein. Und das ist, finde ich, manchmal ein sehr, sehr schwerer Spagat. Also wenn ich die Autorinnen von diesem Handbuch richtig verstanden habe, dann schlagen sie vor, dass man die Involviertheit vor allem über die Umgebung herstellt, indem man zum Beispiel auf das Mensa-Angebot aufmerksam macht oder ja, dass sich in der Gesellschaft, in der wir leben, die Probleme der Fleischindustrie an X und Y zeigen. Und was wir weniger tun sollten, das ist, denke ich, eigentlich klar, ist die Person mit ihrem direkten Verhalten zu involvieren. Zum Beispiel zu sagen, du bist betroffen, weil du isst jeden Tag dreimal Wurst. Weil was das bewirkt, können wir uns denken. Genau, ich denke, man muss das einfach einmal so für sich bewusst machen, vielleicht auch in einem Moment, in dem man gerade nicht in ein Gespräch involviert ist und sich eben genau darüber Gedanken machen, wie kann ich eine andere Person involvieren auf eine gute Art und Weise oder wie würde ich selber gerne involviert werden in ein Thema dieser Art. sodass ich wirklich dann darüber nachdenke. Der nächste Punkt ist die ehrliche und faktenbasierte Argumentation. Das finde ich auch beim Thema Veganismus einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und zwar, um die Menschen aufklären zu können, muss man selbst unbedingt so gut wie möglich informiert sein und auch so differenziert wie möglich informiert sein. Weil es gibt so viele Argumente, die für den Veganismus sprechen. Es wäre schade, wenn wir die Glaubwürdigkeit verlieren, weil wir bei einer Sache irgendwie mal zu pauschale und zu generalisierende Aussagen getroffen haben. Und Leute, die gegen dieses Thema sind, die stürzen sich da ja wirklich wie Haifische drauf. Und es ist ja auch so, dass man als VeganerIn mit unglaublich vielen vermeintlichen Argumenten gegen Veganismus konfrontiert wird. Und dann unter Umständen selber erstmal gar nicht weiß, was man dazu sagen soll, weil man vielleicht noch gar nicht daran gedacht hat. Und es kann so eine undankbare Aufgabe sein, in dieser kurzen Zeit, in der der andere einem zuhört, meistens ist es ja wirklich kurz, also du hast ein oder zwei Sätze die Aufmerksamkeit und dann hört die Person dir schon gar nicht mehr zu oder es geht um was anderes. Das kann so eine undankbare Aufgabe sein, in dieser kurzen Zeit die Argumente nicht nur zu widerlegen, sondern auch noch den eigenen Standpunkt ausreichend darzustellen. Und deshalb, finde ich, ist es auf jeden Fall auch gut für die eigene Sicherheit, sich möglichst sicher darüber zu sein, was man eben erzählt. Aber gleichzeitig sollte die Argumentation ja auch verständlich sein. Also es bringt jetzt auch nichts, wenn wir uns ganze Bücher in einem hochwissenschaftlichen Niveau angeeignet haben, aber der andere uns eben maximal diese zwei oder drei Sätze zuhört oder vielleicht auch ein oder zwei Minuten, wenn wir Glück haben. Aber wir schaffen es dann in dieser Zeit eben nicht, die wesentlichen Punkte auf dem Wissensstand der anderen Person rüberzubringen. Ja, also wenn du jetzt sagst, oh Gott, ich fühle mich aber noch total unsicher mit dem, was ich weiß, dann rede ich vielleicht jetzt doch lieber nicht darüber. Dann will ich dich jetzt aber trotzdem beruhigen, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal eben doch gar nicht nötig ist, einer anderen Person die Fakten zu sagen. Man kann auch einiges an Problemwissen schaffen, ohne alles selbst ganz genau zu wissen, indem man zum Beispiel das Interesse der anderen Person weckt und gleichzeitig an die Eigenverantwortlichkeit appelliert. Also dass man sagt, ah ja, das, was du gerade gesagt hast, stimmt jetzt mit meinem Wissensstand nach nicht. Ich würde dir empfehlen, das nochmal nachzulesen. Und ich schicke dir dazu eine Website, wo du das nachlesen kannst. Weil dann musst du in dieser Situation auch nicht so tun, als ob du dir ganz sicher bist, obwohl du eigentlich selber noch verwirrt bist und die ganze Faktenlage nicht so richtig überblickst. Und trotzdem kannst du die Person darauf aufmerksam machen, dass es ein Problem gibt mit ihrer Aussage, mit ihrem Wissensstand. Das funktioniert zumindest bei mir oft ganz gut. Und ich finde es eigentlich auch eine schöne Sache, zuzugeben, wenn man etwas nicht richtig weiß. Das macht einen auf jeden Fall glaubwürdiger und zeigt auch irgendwie einen reflektierteren Umgang, als wenn man ums Biegen und Brechen Recht haben möchte einfach nur und Argumente so für sich verdreht, wie man sie gerne haben möchte. Also ich glaube, dass das einen auch in Gesprächen anderen Menschen einfach zugänglicher macht, wenn man auch mal sagt, hey, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht so richtig. Aber ich empfehle dir trotzdem, das da und da nochmal nachzurecherchieren. Aber auch das ist natürlich jetzt wieder eine Meinungssache von mir. Auch da können wir uns gerne darüber austauschen, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast oder wenn du das anders siehst. Kommen wir zu dem Punkt Gerüchte widerlegen. Es ist natürlich wichtig, dass man falsche Aussagen gegen den Veganismus nicht einfach so stehen lässt. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir sagt, du als Veganer schadest aber total der Umwelt, weil für dein Tofu werden ganze Regenwälder abgeholzt, dann ist das ein enormes Problem und gleichzeitig ein enormes Potenzial in einem gleichzeitig. Weil es ist ein Problem, denn das ist tatsächlich eine weit verbreitete Meinung. Ich weiß nicht, wie oft ich mir diesen Satz schon angehört habe. Und das kann Leute wirklich vom Veganismus abschrecken. Und sogar schon davon abschrecken, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, weil sofort dieser Gedanke hochkommt und dann, ach ja, das ist ja nichts, was man so wirklich sich überlegen muss, weil es ist ja Quatsch. So. Aber es ist auch ein Potenzial, weil es sich relativ einfach widerlegen lässt und dadurch eben Leute zum Nachdenken bringen kann. Vielleicht hast du jetzt aber auch schon gehört, dass es gar nicht so einfach ist, Gerüchte richtig zu widerlegen, weil nämlich oft diese Falschinformation sich sehr, sehr hartnäckig hält und man die Falschinformation selbst unter Umständen sogar befeuert, wenn man sich zu sehr darauf fokussiert. Ein klassisches Beispiel, das mir jetzt gerade so einfällt, ist, wenn man etwas in der Zeitung liest und das ist eine Falschinformation und die steht vielleicht sogar noch im Titel drin, dann kann die Zeitung sich natürlich im Nachhinein also wenn die dann halt so eine nachträgliche Nachricht rausgeben, ja, da haben wir eine Falschinformation rausgegeben, es tut uns leid und hier kommt die korrigierte Version und so weiter. Das kannst du natürlich machen und trotzdem bleibt tendenziell eher diese falsche Information in den Köpfen hängen. Und ja, das finde ich insgesamt einfach ein so, so spannendes Thema, dass ich dazu unbedingt eine eigene Podcast-Folge machen möchte. Aber trotzdem gehört es hier jetzt auch schon dazu und deshalb will ich euch hier auch schon mal die Tipps sagen, die die Autoren aus diesem Handbuch für Umweltpsychologie dazu eben geben. Also sie sagen, wichtig ist auf jeden Fall, die richtigen Fakten ganz deutlich zu benennen und dem Gerücht nicht zu viel Raum zu geben. Also wenn man die Falschinformation ausspricht, sollte man davor ganz, ganz deutlich sagen, dass es sich um eine Falschinformation handelt. Und dann sollte man auf jeden Fall eine alternative Erklärung geben und dabei Bezug auf die Falschinformation nehmen. Also dass sozusagen klar wird, warum jetzt die andere Information die richtige ist und dass diese Falschinformation, ohne dass sie, also wenn es irgendwie geht, ohne dass sie explizit genannt wird, dass sie trotzdem in die richtige Information übergeführt wird. Genau, ich habe jetzt mal versucht, das an einem Beispiel mit diesem Soja zu machen. Aber das ist jetzt auch nur ein von mir generiertes Beispiel. Also das ist bestimmt auch nicht perfekt. Nehmen wir jetzt einmal an, jemand sagt zu mir, du als Veganerin schadest jetzt aber total der Umwelt. Für dein Tofu werden die ganzen Regenwälder abgeholzt. Übrigens, das war eine Falschinformation. Für alle Nicht-Veganer, die jetzt hier zuhören. Genau, dann würde ich jetzt eben sagen, ich kaufe meinen Tofu aber bei Alnatura und habe recherchiert, woher es kommt. Ich weiß ganz genau, dass das Soja in Europa und meistens in Österreich angebaut wird. Das ist auch ganz einfach zu überprüfen, weil das steht meistens hinten auf der Packung drauf. Also du kannst das ganz einfach überprüfen. Aber du hast recht, dass der Regenwald für den Anbau von Soja gerodet wird. Und ich finde das auch ein sehr großes Problem. Aber es ist meines Wissens nach falsch zu glauben, dass dieses Soja für Tofu und andere Produkte verwendet wird. Sondern im Gegenteil wird dieses Soja zu Tierfutter weiterverarbeitet. Und ist somit ist eigentlich der Konsum von tierischen Produkten im Endeffekt schädlich für den Regenwald. Weil da kann man das ja auch nur schwer transparent nachverfolgen, was das Tier gegessen hat, das man im Supermarkt kauft. Ja, genau. Mir ist jetzt gerade, als ich das gesagt habe, aufgefallen, dass man sich jetzt auch überlegen könnte, ob das so gut war, dass ich jetzt nochmal gesagt habe, es ist meines Wissens nach falsch zu glauben, dass dieses Soja für Tofu verwendet wird, weil damit habe ich ja die Falschinformation nochmals deutlich benannt. Genau, trotzdem war das jetzt einfach mal ein Versuch, das so ein bisschen deutlich zu machen, wie das funktionieren könnte. Und ich finde es dafür immer sehr, sehr hilfreich, mir durchzulesen, was andere bei solchen Gerüchten antworten. Also es gibt ja so viele eloquente VeganerInnen, die sich da schon echt viele Gedanken gemacht haben, wie man in der entsprechenden Situation am geschicktesten reagieren kann. Und ja, ich persönlich finde, da kann man auch nie genug Zeit damit verbringen, sich Beispiele für solche Dialoge durchzulesen, zu überlegen, wie man selbst reagieren möchte auch. Und dann kann es auch nicht mehr passieren, dass man so überrumpelt wird von so einem blöden Argument und gar nicht weiß, was man sagen soll, weil einem die Spucke wegbleibt. Und dann wird man einfach immer selbstsicherer. Und ich freue mich deshalb auch schon so sehr auf dieses Buch Vegan ist Unsinn, populäre Argumente gegen den Veganismus im wissenschaftlichen Faktencheck von Nico Rittenau und Ed Winters und Patrick Schönfeld. Das kommt im April raus. Und genau, da bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt darauf, wie die das machen. Und ich schaue mir auch insgesamt total gerne YouTube-Videos von Vegan ist ungesund an, die damit sehr, sehr viel Humor eben drüber sprechen. Übrigens finde ich das auch sehr spannende Beispiele eben für diese Sache, die ich gerade benannt habe, mit dem Gerüchte widerlegen, weil zum Beispiel der Titel des Buches heißt ja Vegan ist Unsinn. Der Titel von dem YouTube-Kanal heißt Vegan ist ungesund. Und im Endeffekt geht es dann eben genau darum, das zu widerlegen. Das finde ich sehr spannend, dass sie sich bewusst dafür entschieden haben, das in den Titel reinzupacken. Ich denke mal, dass das daherkommt, dass genau die Leute angesprochen werden sollen, die momentan noch das über den Veganismus denken. Andererseits könnte man sich jetzt auch wieder überlegen, ob das vielleicht eher solche Gerüchte nochmal verfestigt. Aber vielleicht auch wieder nicht, wenn es so plakativ ist. weiß ich nicht so genau. Also Tatsache ist ja, dass es schon die Aufmerksamkeit sehr, sehr anregt, wenn man so etwas liest. Genau, mir ist es aber auch schon mal passiert, dass ich mit jemandem diskutiert habe und es kam wirklich so ein merkwürdiges Argument nach dem anderen gegen den Veganismus und ich habe wie aus der Pistole geschossen, auf alles geantwortet, ich habe alles entkräftet, bis der andere, mit dem ich da diskutiert habe, irgendwann so zu mir meinte, also mit dir kann man ja gar nicht mehr über Veganismus diskutieren, weil ich von meiner Argumentation überhaupt nicht mit dir mithalten kann. Du bist so sattelfest und ich mit meinem normalen Wissen habe da ja überhaupt keine Chance mehr. Und meine spontane Reaktion war, dass ich irgendwie drüber lachen musste und ich habe mich auch ehrlich gesagt ziemlich darüber gefreut, weil ich so dachte, yes, ich habe dich an die Wand argumentiert und du hast mir implizit Recht gegeben. Und ich habe ja auch einfach die besseren Argumente. Ja, aber im Nachhinein ist mir dann klar geworden, dass das eigentlich nichts ist, worüber ich mich wirklich freuen kann, wenn jemand so etwas zu mir sagt. Denn ich habe zwar vielleicht auf der inhaltlichen Ebene gewonnen, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber eben nicht auf der emotionalen Ebene. Also ich habe diesen Menschen nicht für den Veganismus gewonnen, nur weil ich ihn an die Wand argumentieren konnte und nur weil er vielleicht zugeben muss, dass er gerade nichts mehr sagen kann oder dass er gegen meine Argumentationsstärke nicht ankommt. Also jemanden vom Veganismus zu überzeugen, das ist ja auch so eine Redewendung, dieses jemanden überzeugen, die wir meiner Meinung nach irgendwie falsch verstehen, weil, oder das entdecke ich zumindest gerade immer mehr für mich, es geht ja nicht nur darum, jemanden kognitiv von etwas zu überzeugen, sondern es geht darum, den Veränderungsprozess anzustoßen. Diese eigentliche Arbeit muss der andere aber schon selber machen. Und nur weil du ihn kognitiv an die Wand geredet hast, ist noch lange nicht gesagt, dass er das macht. Und ja, deshalb ist es einfach so, so spannend, sich mal selbst zu hinterfragen, wie viel man mit anderen über dieses Problemwissen spricht und ob man damit die gewünschte Veränderung erzielt. So, jetzt abschließend zu dem Thema Problemwissen vermitteln, habe ich noch ein paar Ideen für eine kleine Reflexionsaufgabe, wenn du Lust darauf hast. Und zwar ist mir rückblickend aufgefallen, dass es, also als ich Fleisch gegessen habe, tatsächlich einige Dinge gab, die ich wusste und die nichts daran geändert haben, dass ich Fleisch gegessen habe und die auch nichts gebracht hätten, wenn man mir das nochmal gesagt hätte. Zum Beispiel wusste ich, dass es Massentierhaltung gibt und selbstverständlich wusste ich auch, dass Tiere getötet werden für mein Fleisch. Ja, da sind wir wieder beim Thema Kannismus. Aber es gab auch Dinge, die ich tatsächlich nicht wusste und die meine Meinung nach und nach geschiftet haben, als ich dann damit in Kontakt gekommen bin. Zum Beispiel, dass es die Massentierhaltung auch in Deutschland gibt. Ich dachte irgendwie immer, dass das nur sowas ist, was es in den USA oder in Australien gibt. Also ich wusste wirklich nicht, wie viel Massentierhaltung in Deutschland es einfach gibt. Und ich wusste auch nicht, was Bio wirklich bedeutet und was es für die Tiere verändert. Nämlich meiner Meinung nach nichts oder sehr wenig. Und ich dachte im Gegenteil, also Bio ist gleich glückliches Tier, gutes Gewissen inklusive. Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, wie viele Schmerzen Tiere empfinden können und wie sie das zeigen. Zum Beispiel, dass sie Verhaltensstörungen in der Gefangenschaft entwickeln und so weiter. Ich wusste nicht, was hinter dieser ganzen Milchindustrie steckt und hinter der Eierindustrie und mit wie viel Leid es verbunden ist. Ich war immer komplett auf Fleisch fokussiert. Und ich wusste auch nicht, dass zum Beispiel die Eierproduktion der Grund dafür ist, dass männliche Küken geschreddert werden. Ich wusste nicht die Zusammenhänge zwischen tierischen Produkten und Klima. Ich wusste nicht, dass Veganerinnen Soja nicht vom Regenwald essen, sondern eben die Tiere, deren tote Körper ich dann wieder esse und so weiter. Also Dinge, die mir heute eigentlich selbstverständlich scheinen, wusste ich tatsächlich nicht. Und meine Idee wäre, dass du mal versuchst, dich daran zu erinnern, was du als Nicht-Veganerin noch nicht wusstest und was dich zum Nachdenken gebracht hat, als du es erfahren hast. Denn das sind die Fakten, mit denen wir Menschen aufklären können. Also so traurig es ist, an die Tatsache, dass jemand für das Fleisch stirbt, haben sich die meisten Menschen schon gewöhnt und es wird so unterbewusst gehalten. Und das zu erzählen, ruft meiner Erfahrung nach nur Abwehrstrategien hervor und hat mich früher auch nicht dazu bewegt, mein Verhalten zu ändern. Aber wenn wir neue Fakten nennen, die die Menschen einfach wirklich noch nicht wussten, dann haben wir vielleicht einen Punkt getroffen, der noch nicht in diese Abwehrstrategien eingebaut ist und der vielleicht zum ehrlichen Nachdenken bringen könnte. Und wir wissen ja alle, dass das dann wie so eine Spirale sein kann, auf der man immer weiter und weiter geht, sich weiter informiert und am Ende ist man dann überzeugt, um eine Entscheidung in Richtung Veganismus treffen zu können. So, das war jetzt heute, obwohl ich das Thema ja schon aufteilen wollte, dann doch eine sehr ausführliche Folge. Wie gesagt, in der kommenden Folge wird es dann um das Handlungswissen gehen, also wie wir Menschen vermitteln können, wie sie mit ihrem eigenen Handeln diesen Problemen begegnen können und vor allem, warum das meiner Meinung nach oder auch der Meinung der Umweltpsychologie nach so eine unheimlich wichtige Komponente in der Vermittlung von Wissen ist. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute, einen schönen Frühlingsanfang. Wenn ihr Lust habt, mit mir in Kontakt zu treten, dann könnt ihr mich wie immer per Mail oder auf Instagram erreichen. Das ist in den Shownotes verlinkt. Und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit jede Woche, dass ihr mir so zahlreich zuhört und auch so tolles Feedback gebt. Das freut mich wirklich unglaublich. Und genau, bis nächste Woche.